Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
Ich bin nach Dresden gefahren, genauer in einen Ort, der noch nicht mal ein richtiger Ort ist, namens Rossendorf. In Rossendorf steht das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und darin sitzt die Pressesprecherin des HZDR, Christine Bohnet. Hallo Frau Bohnet.
Hallo Herr Klein.
Was forschen Sie hier, Frau Bohnet? Sie haben so viele Gebäude auf diesem riesigen Gelände. Sie haben einen eigenen Wald, haben Sie erzählt.
Also wir sind ein Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft, ein recht typisches Forschungszentrum auch, das einen ganz breiten Fokus hat.
Das heißt, alle Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft haben einen eigenen Wald?
Nein, aber es gibt durchaus weitere Zentren, die mit einem eigenen Wald aufwarten können.
Ich bin gespannt.
Ja. Was uns umtreibt, was unsere Forscher umtreibt, ich sage an der Stelle ganz gerne, dass Forscher Fragen beantworten und die stellen sie sich natürlich vorher zuerst. Also forschen heißt für uns auch immer Fragen stellen und mit der Forschung diese beantworten und natürlich neue Fragen aufwerfen. Das ist ja klar, das wissen wir alle.
Ja, ansonsten wäre die Wissenschaft zu Ende.
Genau. Also uns treiben drei Fragen um, aus drei großen Forschungsgebieten. Einmal gucken wir in der Energieforschung, wie wir Energie und Ressourcen besser nutzen können in Zukunft. Effizienter, nachhaltiger, sicherer vielleicht auch. Das wäre so die Frage, die unsere Energieforscher beschäftigt. In der Krebsforschung, Gesundheit-Krebsforschung geht es darum, wie man Krebserkrankungen besser sichtbar machen kann für die Diagnostik, wie man sie auch besser beschreiben oder charakterisieren kann und natürlich, wie man sie wirksamer behandeln kann. Das ist so der zweite große Forschungsbereich bei uns und der dritte Bereich, eigentlich der größte, da geht es um die Materialforschung. Da gucken wir ganz stark, wie sich Materie und Materialien unter extremen Bedingungen verhalten.
Also kochen, abkühlen,
genau.
Also Kälte, Hitze.
Genau. Druck, hohe Drücke, hohe Magnetfelder, intensive Strahlung, unterschiedliche Strahlenarten.
Mit was für Gerätschaften forschen Sie hier? Weil Sie haben hier ja riesige Gebäude stehen.
Ja, wir sind, deshalb heißen wir eben auch Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und nicht Helmholtz-Zentrum für Beschleunigertechnik oder so, oder Technologie. Wir haben zum Beispiel, was es in der Helmholtz-Gemeinschaft sonst so nicht gibt, ein ganz tolles Hochfeldmagnetlabor. Das heißt, wir erzeugen dort sehr hohe gepulste Magnetfelder, also gepulst heißt immer für einen kurzen Zeitraum. Und da wird eben ganz viel Festkörperphysik gemacht, Grundlagenphysik.
Wie kurz sind die Zeiträume, in denen das Magnetfeld?
Ja, das sind so typischerweise 100, 150, 200 Millisekunden bis aber hin zu einer ganzen Sekunde.
Materialien waren das. Was ist mit der Gesundheit? Sie haben gesagt, Sie machen auch noch Gesundheit.
Ja, Gesundheit machen wir auch noch. Also die Krebsforschung bei uns, da würde ich gleich den Horizont aufmachen und Dresden mit einbeziehen. Mhm. Wir sind hier ein Vorort von Dresden. Dresden hat an der Uniklinik und an der TU Dresden eine sehr starke Strahlentherapie, Strahlenforschung. Also man kann Krebserkrankungen heutzutage in der Regel mit drei unterschiedlichen Methoden bekämpfen. Das eine ist typischerweise die Chirurgie, dass man den Krebs herausschneidet. Mhm. Das zweite ist die Chemotherapie. Und das dritte große Standbein der Krebsbehandlung ist die Strahlentherapie. Ungefähr 60% der Patienten werden strahlentherapeutisch behandelt, häufig in Kombination mit den anderen Methoden. Und die Strahlentherapie trägt heute ungefähr zu 50% zur Heilung der Krebserkrankung bei. Jede zweite Krebserkrankung kann ja heute geheilt werden, aber gleichzeitig erkranken 500.000 Menschen jedes Jahr in Deutschland neu an Krebs. Das ist schon, das sind schon ganz ungeheure Zahlen. Und zusammen mit der Strahlentherapie versuchen wir, die Strahlentherapie voranzutreiben. Und zwar in unterschiedlichen Richtungen. Zum einen wollen wir eine ganz moderne Art der Strahlentherapie hier in Dresden anbieten. Ab Herbst dieses Jahr wird hier Protonentherapie angeboten für Patienten. Protonentherapie ist eine Therapie mit Teilchen. Statt mit Licht, mit Röntgenstrahlung werden die Krebsgeschwulste mit Teilchenstrahlen vernichtet. Mhm. Daran forschen wir, und zwar was die Physik anbelangt, da ist ganz viel Physik im Hintergrund, aber auch dahingehend, wie kann man das sichtbar machen, wo der Strahl gerade durch den Körper rast und ja, ob er den Krebsherd trifft oder nicht. Also das ist eine spannende Aufgabe, also die Echtzeitüberwachung dieser Bestrahlung zu gewährleisten. Das ist auch eine Aufgabe, die uns noch einige Jahre beschäftigen wird. Da brauchen wir wirklich noch ganz schön langen Atem.
Womit misst man das? Also womit gucke ich in den Körper rein, um zu sehen, ob da Protonen ankommen?
Das ist eben genau, das ist eine echte Herausforderung.
Und wir wissen es noch nicht.
Na, es gibt doch, wir haben Gruppen, die wir haben hier bei uns und unten eben an der Uniklinik in unserem gemeinsamen Oncoray-Zentrum, Oncoray eben für Onkologie und Strahlung. Mhm. Das ist das, was Dresden als Standort wirklich ausmacht. Da haben wir herausragende Forscher, die sich damit gerade intensiv beschäftigen. Bei der Röntgenstrahlung, die sonst typischerweise in der Strahlentherapie angewendet wird, da kommt genauso viel Strahl raus aus dem Körper, wie reingeschickt wird. Das heißt, ich kann bei der normalen Strahlentherapie genau messen, ob der Strahl den Weg gegangen ist, der Röntgenstrahl den Weg gegangen ist, den er gehen soll. Bei der Protonentherapie geht das nicht, weil der Protonenstrahl bleibt im Körper stecken. Mhm. Und zwar bitte möglichst im Krebsherd. Da der stecken bleibt, kann ich nicht messen hinterher, wo der wirklich war, der Strahl. Das heißt, man muss sich einen Trick überlegen, wie man trotzdem den Strahl verfolgen kann. Und das ist jetzt wieder Kernphysik. Es ist so, dass der Protonenstrahl, das ist ja ein Teilchenstrahl, der wechselwirkt mit den Atomen des Gewebes, das er durchfliegt. Er durchfliegt Gewebe und wird hoffentlich im Tumorherd, kommt er zum Stehen, wird gestoppt und gibt dort seine Energie ab und macht dort die Tumorzellen kaputt. Aber auf dem Weg dahin sehen die Atome, die von dem Protonenstrahl passiert werden, die sehen die Energie des Protonenstrahls.
Und verhalten sich.
Und dann gibt es kernphysikalische Vorgänge, die wir alle nie begreifen werden, wenn wir keine Kernphysiker sind. Und die kernphysikalischen Vorgänge führen dazu, dass zum Beispiel Gammastrahlung entsteht. Ah, ja. Und die Gammastrahlung, die ist so energiereich, dass sie aus dem Körper austritt. Und jetzt brauche ich eine Kamera, wir nennen die Gammakamera, die in der Lage ist, den Weg des Protonenstrahls nachzuzeichnen. Und daran arbeiten wir. Es ist eine große Herausforderung. Es gibt ein Proof of Principle, sagen wir immer. Also es gibt eine Gammakamera, die in der Astrophysik zum Einsatz kam. Mhm. Aber in der Medizin gibt es einfach, da gibt es noch nichts.
Astrophysik machen Sie also auch?
Ja, das machen wir auch.
Ist das auch Ihre Gammakamera?
Nein, hat mit uns nichts zu tun.
Was machen Sie in der Astrophysik?
Na, da gucken wir hauptsächlich, also das ist auch wieder Grundlagenforschung, da gucken wir hauptsächlich an, wie sich Atomkerne verhalten. Wenn man sie ja unter extreme Bedingungen setzt, Materie unter extremen Bedingungen eben. Aber wir arbeiten auch bei FAIR an der GSI mit, an dieser großen Anlage, die da entstehen soll, und bauen Detektoren dafür. Und diese große Beschleunigeranlage FAIR bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt, die wollen ja dezidiert Zustände erzeugen, wie sie nach dem Urknall im Universum herrschten. Also, über diesen Dreh sind wir auch in der Astrophysik mit dabei.
Wenn ich hier bei Ihnen aus dem Fenster gucke, dann gucke ich auf Delta X Schülerlabor. Was ist das? Da steht so am Gebäude dran geschrieben. Was ist das?
Wir haben hier ein Schülerlabor, weil wir hier...
Sie machen Experimente an Schülern?
Na, in gewisser Weise ja. In gewisser Weise ja.
Der Resonator deckt auf. Geheime Schülerexperimente in Dresden.
Ja, nee, ich finde den Zugang tatsächlich passend für uns. Dahingehend passend, wir haben hier ein Schülerlabor, wir haben hier Experimentiertage, die wir anbieten, Projektwochen, die wir anbieten für Schulklassen ab der 5. Klasse bis eben zum Abitur. Mittelschule, Oberschule heißt die hier mittlerweile und Gymnasium. Wir haben aber, einer unserer Mitarbeiter ist Doktorand und der promoviert über die Nachhaltigkeit von Besuchen in einem Schülerlabor. Und der hat natürlich, der befragt natürlich die Schüler. Von daher sind sie von Versuchskaninchen.
Auch Versuchskaninchen. Ja. Was können die denn machen im Schülerlabor? Also können die da auch mit ihr Lasern rumspielen, mit dem ganzen Kram, den sie hier stehen haben?
Na, das Schülerlabor soll ja ein sicherer Ort sein für die Schüler, die kommen. Und Forschung ist per se immer nicht so, also mit Schülern richtig in ein Forschungslabor zu gehen, ich glaube, da muss man sich vorher gut überlegen, was man dort mit den Schülern machen kann. Das kann man ab und zu machen, je nachdem, welches Forschungslabor das ist. Aber Forschung ist ja, wenn man High-End-Forschung macht, wie wir das machen, da kann auch mal was kaputt gehen, da kann auch mal was rumstehen, was giftig ist. Es kann mal einen Magneten zerreißen, einfach weil die Kräfte zu groß werden und das Material müde geworden ist. Also Forschung ist ja eigentlich auch was Gefährliches, kann was Gefährliches sein. Und wir versuchen natürlich, unsere Mitarbeiter vor allen Gefahren zu schützen. Und Schüler müssen wir natürlich besonders schützen. In dem Schülerlabor haben wir drei Angebote, drei Experimentiertage. Einmal das schöne Thema Licht und Farbe. Das wird sehr nachgefragt ab der 5. Klasse. Dann zum zweiten geht es um Magnetismus und Materialien. Und das neueste Angebot, das letztes Jahr gestartet wurde, das ist ein Experimentiertag zum Thema Radioaktivität und Strahlung.
Und da dürfen die dann so mit Uran rummachen?
Gewusst, dass ich sowas frage. Nein, wir sind ja ein Forschungszentrum, das wirklich viel mit Strahlung umgeht. Wir sind pharmazeutischer Betrieb, wir stellen zum Beispiel radioaktive Arzneimittel selber her bei uns. Ja, wir machen ganz viele unterschiedliche.
Und die kommen dann in der Apotheke an? Oder?
In der Apotheke nicht, weil die Apotheken ja mit Strahlenschutz in der Regel nicht so viel zu tun haben. Aber das sind radioaktive Arzneimittel, die wie radioaktive Sonden im Körper wirken, die für eine bildgebende Methode verwendet werden, für die Positronen-Emissionstomographie. Mhm. Und die haben eine Halbwertszeit von, typischerweise 120 Minuten. Das heißt, wenn die in der Apotheke einen Tag lagern, dann ist das Arzneimittel weg, weil es sich einfach über die Halbwertszeit.
Für wen stellen Sie das denn her? Für die Uniklinik in Dresden?
Für die Uniklinik, und wir liefern so im Umkreis von 200 Kilometern. Mhm. Und da dürfen die Schüler auch nicht rein, weil in dem radiopharmazeutischen Labor war noch nicht mal ich drin, und ich war schon überall bei uns natürlich schon. Wir achten sehr darauf, dass wir unter der Freigrenze arbeiten. Das ist die Grenze, unterhalb derer jeder mit radioaktiven Stoffen umgehen darf. Mhm. Und im Schülerlabor haben wir ganz, ganz wenige Strahler unterhalb der Freigrenze, wie sie auch in Schulen eigentlich zum Einsatz kommen könnten. Aber dort dürfen die Schüler in der Regel nicht selber damit experimentieren. Und bei uns ist es so, wir haben ein paar Strahler, wo wir so typische Sachen messen können, wie Abstandsgesetz und Abschwächung und sowas. Wir machen aber auch eine Station Umweltradioaktivität, und da sind dann zum Beispiel Gesteine mit dabei, die vielleicht auch so ein bisschen ganz, ganz, ganz wenig Uranerze enthalten.
Aber immerhin schon mal den Geigerzähler ticken lassen,
das ist ja das Spektakuläre an der ganzen Sache. Und dann haben wir eine spannende Station, wir filtern Raumluft und messen, ob die radioaktiv ist. Und wir filtern.
Das setzt dann wahrscheinlich auch die ganzen Kinder erstmal in nackte Panik, oder?
Nee, die Kinder sind eigentlich in der Regel ziemlich, ziemlich offen und gar nicht panisch. Manche Lehrer sind komisch.
Ach, echt?
Ja, manche Lehrer. Wir haben Lehrer, die stellen sich hin und sagen, sie sind ja schon immer dagegen gewesen.
Was wogegen?
Das fragen wir uns auch. Gegen die Radioaktivität, das ist ein natürliches Phänomen, ist einfach da. Ja,
wir können so Helmholtz-T-Shirts drucken, gegen Hintergrundstrahlung.
Nee, eine ganz spannende Station, und dann das Schülerlabor, die finde ich wirklich, die finden auch die Lehrer ganz toll, weil da geht es um Krebsprävention. Mhm. Durchaus, wir lassen eine Zigarette abbrennen und messen dann,
wie viel Polonium da rausfällt.
Ja, genau, und das ist erstaunlich viel.
Ja.
Das ist erstaunlich viel, das wissen viele nicht. Das ist wirklich erstaunlich.
Das ist genau der Stoff, mit dem dieser russische Spion in London umgebracht wurde.
Ja? Genau, und die Raucher, die inhalieren das und haben dann die radioaktiven Substanzen direkt in ihrer Lunge, wo sie ganz toll wirken können. Und das lernen die Schüler bei uns, also zumindest sehen die das dann mal.
Was machen Sie hier noch? Sie haben eben gesagt, dass es Spulen zerreißt.
Mhm, das ist unser Hochfeld-Magnetlabor.
Ach, das war das Hochfeld?
Ja, genau, das sind die Spulen. Also Materialforschung ist wirklich ein ganz großer Zweig. Dafür haben wir unterschiedliche Geräte wie dieses Hochfeldlabor, dann haben wir dieses Gerät, das hatte ich auch schon erwähnt, das Ionenstrahlzentrum mit diesen schnellen geladenen Teilchen. Dann haben wir eine Außenstelle in Grenoble am europäischen Synchrotron, wo wir auch Materialforschung machen mit Röntgenstrahlung.
Röntgenstrahlung können Sie hier nicht selbst erzeugen?
Doch, das können wir in unserem Zentrum für Hochleistungsstrahlenquellen namens Elbe. Die Elbe, das ist nicht der Fluss Elbe bei uns, sondern die Elbe ist bei uns der Elektronen, Beschleuniger, der eben Elbe heißt. Und dort haben wir auch eine Station, wo wir Neutronen erzeugen und wo wir Röntgenstrahlung erzeugen.
Aber die warum gehen Sie dann nach Grenoble zur Röntgenstrahlungserzeugung? Röntgenstrahlenerzeugung?
Bei unserem Röntgenstrahl, den wir hier haben, da machen wir biophysikalische Experimente. Der hat einfach nicht die Charaktereigenschaften, die wir brauchen, um Materialuntersuchungen zu machen.
Wir waren bei der Elbe stehen geblieben.
Ach, die Elbe.
Was heißt die Abkürzung Elbe?
Die Elbe ist unser Elektronen-Linearbeschleuniger mit hoher Brillanz, also sehr hell, und geringer Emittanz. Das heißt, es ist einfach eine besonders gute Strahlqualität.
Also es streut nicht so sehr.
Ja, genau.
Also es ist wahnsinnig hell und streut nicht.
Ja.
Und was machen Sie mit dem Wald?
Ich muss ganz stark überlegen, ob wir irgendwas machen, was in Richtung Wald ist. Forstwissenschaft? Nee, eigentlich nicht. Nee, tut mir leid, gar nicht. Also der Wald ist sozusagen, ja, mir fällt gar nichts ein.
Zentrums eigene Naherholungsgebiet für die Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Wir haben ungefähr 1000 Mitarbeiter, davon ungefähr knapp 500 Wissenschaftler. Und bei den Wissenschaftlern zählen wir dazu ca. 150 Doktoranden.
Und das sind alles Naturwissenschaftler, oder?
Wir haben hauptsächlich Naturwissenschaftler, also inklusive Medizin, aber da alle Bereiche.
Wir sind ja eben hier rumgefahren und Sie haben gesagt, da hinten stand der Forschungsreaktor. Was war das? Was ist das für ein Gelände hier überhaupt? Das ist ja auch nicht mehr das Jüngste.
Ja, das Gelände ist mehr als 50 Jahre alt. Mhm. Da haben Sie recht. Und der Standort hier wurde gegründet 1956. Hier entstand damals das Kernforschungszentrum der DDR, der damaligen DDR. Das heißt, es gab dann einen Forschungsreaktor sowjetischer Bauart. Hier wurde viel in Richtung Kernphysik geforscht und erforscht. Dann kam die Wende und der Forschungsreaktor konnte keine atomrechtliche Genehmigung erhalten in der Bundesrepublik und wird jetzt entsprechend zurückgebaut, aber nicht durch uns als Forschungszentrum. Wir haben uns neu gegründet 1992 als Forschungszentrum und sind seit 2011 bei der Helmholtz-Gemeinschaft.
Wir haben noch nicht über Energie gesprochen. Wir haben über Gesundheit gesprochen, wir haben über Materie gesprochen und noch nicht über Energie. Machen Sie hier Strom?
Schön wär's. Das wäre. Ja, wir machen tatsächlich ein bisschen Strom, weil wir ein Blockheizkraftwerk haben. Aber der Strom ist nur für uns.
Ja, genau.
Den geben wir nicht ab. Wir haben ein Institut in Freiberg, das Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie. Da geht es zum Beispiel darum, über neue Verfahren, zum Beispiel Recyclingverfahren, an begehrte Rohstoffe ranzukommen. Wenn man überlegt, in jedem Handy sind seltene Erden, sind aber auch Metalle wie, also Edelmetalle wie Gold, Platin, Palladium, Silber. Und ich habe mir mal sagen lassen von unseren Wissenschaftlern, in 41 Handys enthalten so viel Gold wie eine Tonne Erz. Wenn es gelänge, diese Handys alle einzusammeln und ein vernünftiges Recycling zu betreiben, dann müsste man irgendwann nicht mehr sagen, dass Deutschland ein rohstoffarmes Land ist, sondern dann hätten wir die Rohstoffe eigentlich direkt vor der Haustür. Na, und da ist dieses Helmholtz-Institut in Freiberg ist ganz stark daran interessiert und arbeitet ganz stark an neuen Technologien, nicht nur was Recycling anbelangt, sondern auch was Ausbeutung von vorhandenen Rohstoffen unter oder über der Erde anbelangt. Das Erzgebirge liegt vor der Haustür. Mhm. Und da gibt es viele alte Bergbauhalden und in diesen Bergbauhalden hat man eben früher zu DDR-Zeiten Erz abgebaut. Da gibt es aber wahrscheinlich noch doch durchaus erkleckliche Vorkommen von Rohstoffen, die heute interessant sind. Also so Beistoffe, die eben bei der Erzgewinnung auch eine Rolle spielen und die man ausbeuten könnte, wenn man es schafft, diese sehr fein verteilten und geringen Mengen zu erschließen. Mhm. Daran arbeiten wir und das zählt bei uns zur Energieforschung. Ein ganz starker anderer Bereich ist aber das Thema Energieeffizienz. Energieeffizienz in industriellen Prozessen, zum Beispiel beim Stahlguss. Der Stahlguss ist eine ganz, ganz alte Technologie und niemand würde denken, dass man da noch Forschungsbedarf hat. Stahlguss selber ist 70 Jahre alt, Strangussverfahren. Da werden heutzutage immer mehr, immer komplexere Bauteile gemacht mit dem Stahl. Das heißt, der muss sehr gut sein, also der muss hochwertig sein. Mhm. Leider ist es beim Stahlguss so, der Stahl ist leider zu heiß, um da reinzugucken mit 1500 Grad. Es gibt nicht so richtig Methoden, um zu gucken, ob der Stahl beim Gießen sich optimal verhält.
Ja.
Und daran arbeiten wir. Wir haben hier so eine kleine Modellanlage, wo wir mit einer Modelllegierung arbeiten. Die wird nur 200 Grad heiß, da kann man aber reingucken. Im Gegensatz zu 1500 Grad. Und da kann man gucken, wie sich die Strömung verhält. Und wenn die Strömung nicht gut ist bei diesem flüssigen Stahl, dann kommt auch kein hochwertiger Stahl unten raus. Und das verstehen wir unter Energieeffizienz, weil wenn Sie den Stahl teuer wieder einschmelzen müssen, weil Ausschuss rausgekommen ist, dann kostet es Zeit, Geld, Kapazität und so weiter. Dann ist es ein Beispiel gewesen für Energieeffizienz. Wir gucken uns aber auch Chemiereaktoren zum Beispiel an. Wie sind die Stoffströme dort? Bringt das was, wenn wir noch mehr Katalysatorsubstanzen reinkippen? Oder sollten wir vielleicht lieber gucken, dass diese Prozesse besser ablaufen? Mhm. Naja, da sind wir ganz schön beschäftigt und arbeiten auf unterschiedlichen, sehr, sehr industrienahen Gebieten mit.
Was wird die nächste bahnbrechende Entdeckung sein, die Sie hier machen? Bahnt sich da irgendwas an?
Das ist bahnbrechend, ist immer ein Wort, das ich nicht so verwende.
Stimmt. Na gut. Womit werden Sie denn nächst in die Geschichtsbücher eingehen?
Also Durchbrüche finde ich immer schwierig. Ich vermeide das immer. Ja. Ich hoffe, dass wir uns den Weltrekord zurückholen bei den Magnetfeldern, bei den gepulsten Magnetfeldern. Wir hatten den Weltrekord vor 2 Jahren und hatten das höchste gepulste Magnetfeld der Welt. Das hoffe ich, dass wir die Amerikaner wieder ein Stück hinter uns lassen.
Wie stark war es und was müssen Sie jetzt erreichen, um wieder den Weltrekord zu kriegen?
Na, wir müssen über 100 Tesla kommen, das ist so die Marke. Dann hoffe ich sehr, was ich erzählt hatte, die Krebsforschung, da haben wir die starke Vision, dass wir mit den Anstrengungen hier in Dresden, dass wir wirklich die Krebsdiagnostik stark verbessern und dann auch in der Krebstherapie ein gutes Stück vorwärts kommen. Und zwar nicht nur mit dieser Protonentherapie, das ist eine Sache, sondern wir arbeiten zum Beispiel auch daran, dass wir radioaktive Arzneimittel entwickeln, die im Inneren des Patientenkörpers direkt vor Ort bei dem Krebsherd Strahlung abgibt und den Krebsherd von innen heraus zerstört. Daran arbeiten wir gerade. Da hoffen wir, dass wir in 10 Jahren da ein ganz großes Stück weiter sind.
Christine Bonnet, vielen Dank.